HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Wer wird der neue HSV-Trainer? Oder bleibt am Ende doch alles beim Alten bzw. beim Jungen Merlin Polzin? Das ist die große Frage rund um den HSV vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 und darüber wollen wir heute sprechen. Das tun wir in einer zweigeteilten Folge von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und ich spreche später noch mit dem Darmstadt-Experten Jan Felber vom Darmstädter Echo. Den Anfang machen aber meine beiden Kollegen aus der Sportredaktion, Kai Schiller und Stefan Walter, die sich auf die Suche machen nach dem neuen HSV-Trainer. Hören wir doch mal rein, ob sie ihn schon gefunden haben.
Moin Kai, ich möchte eigentlich erstmal gerne wissen, was ich zum Nikolaus von dir geschenkt bekomme.
Du bekommst diesen Podcast und weil du im Büro bist und ich im Homeoffice, bekommst du auch nichts anderes, dass ich jetzt ausnahmsweise mal ungestört arbeiten kann, weil normalerweise, das sollten unsere Hörer vielleicht auch einmal wissen, klingelt bei dir andauernd das Telefon, du gehst dann immer ganz konspirativ in irgendeinen Nebenraum und kommst dann mit einem Haufen neuer News wieder heraus. Wie viele Akkus hast du denn heute durchtelefoniert auf der Suche nach der neuesten Trainernachricht?
Also ich habe immer eine Powerbank dabei, so wie sich das natürlich auch gehört. Muss allerdings auch sagen, dass wir jetzt für den Moment mal den nachrichtlichen Stand in der Trainerfrage auch einfach mal geklärt haben und wir jetzt das Darmstadt-Spiel abwarten müssen. Und erst dann gibt es einen neuen Stand, aber natürlich glühte das Telefon in den vergangenen Tagen.
Ja, dann wenn denn der Stand geklärt ist, dann wollen wir jetzt auch wissen, wie er ist. Also als halber HSV-Laie würde ich jetzt sagen, klingt das alles nach: am Wochenende spielt der HSV gegen Darmstadt. Wenn sie gewinnen, dann darf Interimstrainer Merlin Polzin bleiben. Wenn sie verlieren, dann gibt es nächste Woche als nachträgliches Nikolausgeschenk einen neuen Trainer. Ist das so Pi mal Daumen richtig zusammengefasst?
Ja, im Prinzip schon. Aktuell hangelt sich der HSV von Spiel zu Spiel. Wenn Merlin Polzin jetzt einen überzeugenden Auftritt gegen Darmstadt hinlegt, dann hat er wirklich sehr gute Karten, auch in der Rückrunde Trainer des HSV zu bleiben. Es hängt viel vom Ergebnis und von der Leistung ab, aber das Spiel in Karlsruhe hat tatsächlich Hoffnung gemacht und hat auch Polzins Position gestärkt. Und er ist jetzt mal mindestens mit drin in diesem engen Kandidatenkreis, der neue Cheftrainer des HSV zu werden.
Du hast das Spiel gegen Karlsruhe im Stadion gesehen. Ich habe es am Fernsehen geguckt. War tatsächlich ein starkes Spiel. Und trotzdem würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, das klingt so ein bisschen HSV-mäßig, dass man jetzt die ganze Trainersuche an 90 Minuten festmachen wird.
Ja, eigentlich sagt man natürlich so rein von der Lehre her, sollte man sich nie von einem Spiel abhängig machen, weder bei Trainerentlassung noch bei Trainereinstellung oder in dem Fall einer möglichen Trainerbeförderung. Man muss jetzt aber auch sagen, dass alle sehr, sehr angetan waren, insbesondere auch die Spieler von dem Auftritt in Karlsruhe. Und ich finde es dann auch völlig richtig, dass Stefan Kunz hat die Metapher Welle benutzt, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, warum soll ich diese Welle durchbrechen? Man muss ja auch mal die Gegenfrage stellen, was wäre oder was könnte passieren, wenn er jetzt einen neuen Trainer nach diesem Spiel in Karlsruhe präsentiert hätte und man spielt dann mit dem neuen Trainer zu Hause 1-1 gegen Darmstadt. Es wäre eine Entscheidung, die Kunz selbst komplett um die Ohren fliegen könnte. Und deswegen finde ich es völlig richtig, dass man jetzt für den Moment an Polzin festhält. Und klar ist auch, wenn Polzin jetzt, und das ist ja durchaus im Bereich des Realistischen, wenn er jetzt die Spiele gegen Darmstadt in Ulm und zu Hause gegen Fürth bis Weihnachten alle gewinnt, dann hätte er 4 Siege auf der Habenseite. Und dann gibt es erst recht keinen Grund, den Trainer zu tauschen. Und dann hätte man auch eine Gewissheit, dass Polzin das Zeug hat, dem HSV zum Erfolg zu führen. Weil sowohl Topmannschaften mit Karlsruhe, dem vorherigen Tabellenzweiten, und auch Darmstadt, dem aktuell formstärksten Team der Liga, als auch einem Aufsteiger auswärts im SSV Ulm mit zu den Gegnern, die jetzt kommen, dazu zählt. Und damit hätte man alle Eindrücke gewonnen, um seriös beurteilen zu können, ob Polzin das drauf hat oder nicht. Das kann man jetzt nach einem Spiel natürlich noch nicht sagen. Das könnte man aber definitiv nach den restlichen Hinrundenspielen sagen.
Verstehe ich alles, sehe ich alles ähnlich, wobei mein Gegenargument wäre, dass sich Stefan Kunz, der Chefsucher, der Trainersuche sozusagen, in diese Situation selbst gebracht hat, weil er eben nicht vorbereitet war auf die Trainerentlassung von Steffen Baumgart. Und ich würde dir nur, was ich ja ganz selten tue, aber nur geringfügig widersprechen, wenn ich sage, du hast eben gerade gesagt, nach den Spielen, dann wüsste man sozusagen sinngemäß, woran man ist bei Merlin Polzin. Der ist jetzt so lange beim HSV, dass man eigentlich völlig unabhängig aus meiner Sicht von diesen 2, 3, 4 Spielen wissen müsste, woran man ist. Und in der Theorie dann eigentlich wissen müsste, ob das dann auch in der Rückrunde funktionieren kann und ob man jetzt vielleicht mit einer kleinen Serie, ob man die dann ausbauen kann und dann in der Rückrunde durchstarten kann und endlich aufsteigt. Oder ob man sagt, das ist jetzt schön, dass das, dass er da jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt hat und trotzdem brauchen wir einen gestandenen Trainer. Jetzt, diese zwei Möglichkeiten gibt es und da müsste man eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht mehr die Ergebnisse der nächsten zwei, drei Spiele zu Rate ziehen.
Also da steckte jetzt ja einiges drin in der Frage. Ich rolle das Feld mal von hinten auf und teile tatsächlich nicht jede These, die du jetzt gestellt hast. Also zum einen bin ich wirklich der Meinung, dass man aktuell noch nicht Polzins Cheftrainer-Tätigkeit beurteilen kann, weil er bisher jahrelang in der zweiten Reihe war. Womit er noch nie konfrontiert war, ist, wie verhält er sich in Drucksituationen? Wie verhält er sich, wenn die Mannschaft, wenn sein Matchplan mal nicht funktioniert? Wenn der Gegner besser ist? Wenn der Gegner in Führung geht? Wenn der Gegner vielleicht sogar ein Spiel dreht? Wenn das Momentum klar gegen den HSV spricht? Was macht er dann? Wie kann er handeln? Wie kann er das Spiel wieder zu seinen Gunsten drehen? Wie verhält er sich in der Kabine, wenn es mal nicht läuft? Wie verhält er sich gegenüber unbequeme Entscheidung. Wie moderiert er das? Er musste bisher noch nie einen vermeintlichen Stammspieler mal auf die Bank setzen oder früher auswechseln als sonst. Das sind alles Sachen, wie verhält er sich in Pressekonferenzen bei unangenehmen Fragen? Das sind alles Fragen, die auf die es noch keine klare Antwort gibt, weil Polzin einfach mit diesen Situationen in seiner Tätigkeit als Co-Trainer noch nie konfrontiert wurde. Und ich erinnere mich da auch gerne an sein allererstes Spiel als Interimstrainer nach der Entlassung von Tim Walter im Februar. Da begann der HSV total vernünftig, hat dann aber völlig den Faden verloren. Rostock hat es geschafft, ein wildes Spiel draus zu machen. Und Polzin hatte ehrlicherweise in dieser Partie keine Lösung. Das alles ist jetzt fast ein Jahr her schon. Er hat daraus gelernt, aber er muss jetzt eben auch zeigen, dass er wirklich daraus gelernt hat. Und was man halt auch sagen muss, der Spielverlauf in Karlsruhe war klar zugunsten des HSV. Es wird diese Phase eines Spiels geben, in der es mal nicht läuft. Und dann wird Stefan Kunz sich genau angucken, wie sich Merlin Polzin dann verhält. Und das kann man einfach jetzt nach einem Spiel noch nicht beurteilen, weil er in dieser ersten Reihe noch nicht war. Zu deiner ersten These, die teile ich komplett. Und das, finde ich, steht auch nicht im Widerspruch zu unserem bisherigen Gespräch, was wir da vorgeführt haben. Natürlich ist die Basis dieser aktuellen von Spiel-zu-Spiel-Taktik, die Basis liegt darin, dass Stefan Kunz nicht auf die Entlassung von Steffen Baumgart vorbereitet war. In einer idealen Welt entlässt man einen Trainer und präsentiert sogar am selben Tag, wenn nicht einen Tag später, den neuen. Diesen Trainer gab es nicht. Es gab einfach noch keine fortgeschrittenen Gespräche zu diesem Zeitpunkt. Und selbst vor dem Karlsruhe-Spiel, und das war ehrlicherweise auch immer Teil unserer Berichterstattung, war es längst nicht geklärt, dass es in der Woche nach dem Karlsruhe-Spiel einen neuen Trainer geben wird. Völlig unabhängig vom Ausgang dieser Partie. Die Gespräche auch mit Bruno Labbadia waren noch nicht so weit, dass es klar war, dass es nach dem Karlsruhe-Spiel direkt eine Trainerentscheidung geben wird. Und natürlich spielt es Stefan Kunz jetzt total in die Karten, dass dieser eigentlich gar nicht richtig vorhandene Plan plötzlich funktionierte und Merlin Polzin abgeliefert hat, die Fans glücklich sind, die Spieler happy sind. Man steht plötzlich auf Rang 2, es gibt gar keinen Grund zu handeln und das verschafft ihm Zeit, die er eigentlich gar nicht hatte, aber die er jetzt gewonnen hat, weil zufälligerweise, und so ehrlich muss man eben sein, weil zufälligerweise dieser Co-Trainer-Plan funktioniert hat.
Wenn du mir widersprichst, widerspreche ich dir natürlich auch. Du sagst, diesen Trainer gab es nicht. Ich sage, diesen Trainer gab es sehr wohl. Es gibt ganz viele Trainer, nur die Gespräche gab es halt nicht mit den entsprechenden Trainern. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Also wir haben es ja jetzt so ein bisschen angerissen, aber jetzt einmal ganz konkret gefragt, hat Stefan Kunz die ganze Szenerie rund um Steffen Baumgart unterschätzt? War er nicht vorbereitet oder ist da vielleicht doch irgendwie ein Plan dahinter, weil er von Anfang an auf dieses Pferd setzen wollte? Vielleicht klappt das ja mit Merlin Polzin und eigentlich ist es ein ziemlich guter Trainer und Talent, der würde uns ganz gut zu Gesicht stehen.
Also Stefan Kunz hat bis einen Tag vor dem letzten Spiel von Steffen Baumgart, dem 2:2 gegen Schalke, hat er gehofft, dass Baumgart irgendwie die Wende schafft. Er hat an diesen Trainer geglaubt und ihm fiel auch nicht die spontane Lösung ein, wer es denn sonst schaffen soll, wenn nicht Steffen Baumgart. Dann gab es aber nun mal dieses Heimspiel gegen Schalke und jeder im Stadion hat gesehen, man muss jetzt handeln. Und das spricht dann auch für Stefan Kunz, dass er ein Typ ist, der dann eben auch handelt und der rigoros auch Entscheidungen trifft und der konsequent auch handelt. Unabhängig davon, ob er die Entscheidung vorbereitet hat. Er hat sie nicht vorbereitet, das muss er sich natürlich ankreiden lassen, aber er hat dann immerhin diese Entscheidung nicht hinausgezögert, nur weil er nicht vorbereitet ist.
Okay, die Kandidaten, die ja dann gehandelt wurden, auch von uns im Abendblatt, sind natürlich Bruno Labbadia, sind auch zuletzt Rafael Vicky, den hast du direkt als allererstes als deinen damaligen Wunschkandidat bezeichnet. Und Henrik Rydström, der Schwede von Malmö FF. Habe ich jetzt irgendeinen gerade vergessen, der auch noch auf die Liste raufgesprungen ist? Oder wie würdest du den aktuellen Stand, mal abgesehen von dem Darmstadt-Spiel und von Merlin Polzin, einordnen?
Ja, also wir müssen natürlich auch ehrlich sein, dass wir jetzt nicht über jede Person Bescheid wissen, mit der Stefan Kuntz im Laufe des Tages oder der Woche telefoniert. Das sind jetzt erstmal die aktuell gehandelten Namen, bei denen wir teilweise eben auch wissen, dass es Gespräche gab. Siehe Bruno Labbadia, auch mit Rafael Wickis Umfeld gab es einen Austausch. Klar ist auch, dass es sicherlich noch weitere Kandidaten gibt, die zumindest mal durchgespielt werden im Volkspark. Auch wir werden ja hin und wieder mit Namen konfrontiert, die es zu prüfen gilt, bei denen wir allerdings noch nicht so weit gekommen sind, dass wir sie in der Öffentlichkeit spielen können. Ich kann vielleicht mal den kleinen Tipp geben, dass es eine Spur nach Dänemark geben könnte, ohne jetzt mehr zu verraten, weil das an dieser Stelle jetzt nicht seriös wäre, den Namen zu nennen, ohne dass wir es final geprüft haben. Aber das sind jetzt erstmal so die drei aktuell gehandelten Kandidaten mit Labbadia, Vicky und Rydström. Bei Rydström ist die Personalie natürlich insofern spannend, als dass Merlin Polzin erst in diesem Jahr ein Praktikum bei ihm gemacht hat, bei Malmö FF. Es gäbe also nicht dieses Problem, wohin mit Polzin, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt. Das wäre im Fall von Labbadia sicherlich anders. Der sitzt auf gepackten Koffern, der hat sich bereits mit seinem neuen Team vorbereitet auf die Aufgabe HSV, der will das Ding angehen. Und der merkt jetzt natürlich auch, dass Polzin eigentlich sein größter Konkurrent ist. Und solange der Spiele gewinnt, wird Labbadia nicht zum dritten Mal Trainer des HSV. Und ob er dann, sollte er irgendwann den Anruf bekommen und es heißt, Bruno, bitte hilf uns aus der Misere, wenn er diesen Anruf irgendwann bekommen sollte, ob er dann auf die Qualitäten von Merlin Polzin als Co-Trainer setzt, das darf man zumindest mal bezweifeln. Und allein das wäre er gegenüber den Fans, glaube ich, nur schwer zu verkaufen, wenn jetzt Merlin Polzin komplett aus dem Trainerteam rücken sollte in der Zukunft. Und diese Problematik hätte man zumindest mit Henrik Rydström nicht. Da lege ich mich fest, der könnte sicherlich sehr gut mit Merlin Polzin zusammenarbeiten, alleine, weil sie sich schon gut kennen.
Du steckst viel tiefer in der Trainersuche als ich. Ich würde aber auch, ich könnte es nicht glauben, dass wenn man nicht Merlin Polzin im kommenden Team dabei hätte, egal ob das jetzt Bruno Labbadia, Rafael Vicky, Henrik Rydström oder irgendein Smørrebrød aus Dänemark wäre. Also ich glaube schon, dass Merlin Polzin gesetzt ist in dieser Konstellation. Jetzt hast du sehr fachkundig ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Ich möchte jetzt von dir wissen, klare Aussage, wer ist unabhängig von dem Geschehen am Wochenende, was wir einfach auch nicht wissen. Wer ist dein Favorit? Wen, du darfst heute HSV-Entscheider sein. Wer soll den HSV trainieren?
Also auch wenn ich Merlin Polzin den Erfolg von Herzen gönne und von mir aus darf er auch alle Spiele bis zur Winterpause gewinnen und natürlich wäre er dann auch in der Rückrunde erstmal noch Trainer. Trotzdem sage ich, mein Favorit bleibt Rafael Vicky. Ich traue ihm das zu hier in Hamburg. Er kennt die Stadt, er kennt den Verein. Er hat in Bern wirklich hervorragende Arbeit geleistet, hat den Verein die Champions League geführt, ist dort Meister geworden, Pokalsieger. Ja, mit großem Abstand auch vor der Konkurrenz, hatte natürlich auch die mit Abstand beste Mannschaft. Ich wüsste jetzt erstmal nicht, was gegen ihn spricht. Ich habe immer mal wieder gelesen, gegen Vicky spricht, dass er in Bern mit einer Raute gespielt hat. Und der HSV kann doch gar nicht mit einer Raute spielen, weil er doch Flügelspieler hat. Das halte ich für kein schlüssiges Argument, weil man ja immer so spielt, wie es der Kader auch hergibt. Und ob wir jetzt in Hamburg beurteilen können, ob er in Bern die besten Spieler, sprich die Flügelspieler auf der Bank gelassen hat, nur um seine Raute durchzudrücken, das würde ich mal in Frage stellen. Also natürlich kann Rafael Vicky auch mit Flügelspielern, also könnte er mit Flügelspielern beim HSV agieren. Ich halte ihn nach wie vor für einen geeigneten Kandidaten. Ob es wird, weiß ich nicht, aber ich halte ihn für geeignet.
Mir wäre es auch völlig egal, ob er mit der Raute spielt, solange er die Raute im Herzen hat. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Aber es ist schon lustig, dass jetzt die ganze Entscheidung möglicherweise eben an diesem einen Spiel gegen Darmstadt abhängig ist. Und das ist jetzt auch ausgerechnet die formstärkste Mannschaft der zweiten Liga, die jetzt am Sonntag in den Volkspark kommt und hat auch dem HSV ja in der Vergangenheit die ein oder anderen Kopfzerbrechen bereitet. Ich würde jetzt mal an dieser Stelle an unseren Kollegen Henrik übergeben, der ja noch einen fachkundigen Kollegen aus Darmstadt in der Leitung hat. Henrik, wen hast du uns denn zum Nikolaus mitgebracht?
Ja, vielen Dank, Kai. Ich glaube, dass ehrlicherweise Bingo geht heute an Stefan. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Einschätzung zur Trainersuche des HSV und zum Nikolaus. Du hast es schon gesagt, habe ich einen echten Darmstadt-Insider mitgebracht. Und zwar ist das Jan Felber vom Darmstädter Echo. Moin Jan, oder wie man bei euch sagt, Grüße, oder?
Nee, Gude sagt man bei uns
Gude, ja,
tatsächlich.
Gude,
Gude.
stimmt. So war das.
Moin trifft es aber auch ganz gut. Ich bin verwandtschaftlich durchaus im Norden auch ein bisschen angesiedelt. Also Wir können beides sagen, aber in Hessen sagt man Gude.
Gude, ja, wie konnte ich das verwechseln? Auf jeden Fall bist du jetzt schon einige Jahre auch dabei als Begleiter, Reporter bei Darmstadt 98. Erzähl doch mal kurz, wie lange begleitest du die Lilien jetzt und ja, dann wie viel der Trainer ist das gerade?
Also die Frage mit dem Trainer, da müsste ich jetzt wirklich ins Archiv gucken, sind sehr viele. Die Frage ist zweigespalten. Als Fan seit 1987, tatsächlich mit damals 14 Jahren zum ersten Mal am Böllenfalltor gewesen, gegen Ulm damals 1-1 vor, ich glaube, 1800 Zuschauern damals, zweite Liga. Als Reporter tatsächlich seit 2015, seit also fast 10 Jahren jetzt auch. Und ja, das Fantum legt man dann so ein bisschen ab, aber man begleitet das natürlich sehr gerne und es ist auch immer unser Verein, den ich natürlich in Darmstadt, der echt viel bedeutet, auch in Darmstadt. Das sieht man anderswo vielleicht oft gar nicht so, aber das ist schon der Verein in Südhessen. Immer ein bisschen Konkurrenz zur Eintracht. Da gibt es natürlich die üblichen bisschen Hin- und Herspielereien und Albereien und Neckereien. Aber seit 2015 als Reporter und ja, in der Zeit, ich sage jetzt einfach mal 8 Trainer, aber ich gucke später nochmal und sage, also ich glaube, Florian Kohfeldt ist jetzt der 8. oder 9., den ich erlebe in dieser Zeit.
Okay, dann hast du auf jeden Fall Bruno Labbadia nicht mehr als Trainer erlebt in Darmstadt, weil 2015, das weiß ich noch, da habe ich beim HSV angefangen als Reporter und da war Bruno nämlich gerade in Hamburg nach der Relegation, hat dann auch ein gutes Jahr gespielt. Hast du denn trotzdem Bruno damals in Darmstadt noch irgendwie so erlebt, auch aus anderer Perspektive, als er dann seine Trainerkarriere in seiner Heimatstadt begonnen hat?
Also ich habe Bruno erlebt in der Zeit, wo als Spieler jetzt nicht mehr so richtig wissentlich, als Trainer habe ich ihn erlebt zwischen 2003 und 2006, da war der SV 98 noch in anderen Sphären unterwegs. Da haben wir in der Oberliga Hessen gespielt tatsächlich, in der damals viertklassigen Oberliga. Sind, glaube ich, da ist der SV 98, da kam er, das war so ein bisschen aus alter Verbundenheit, glaube ich. Er wollte immer mal in Darmstadt trainieren, hat das gemacht, mit 105 Punkten oder so, glaube ich, aufgestiegen damals und dann in der zweiten Liga zweimal gescheitert am Aufstieg. Das war so ein bisschen das Ziel, schon in die erste Liga zu gehen, 2005 und 2006. Und 2006 ist er dann gegangen, hat aber immer irgendwie seine Verbindung nach Darmstadt gehalten, wo er auch noch Teile seiner Familie leben. Aber wir haben ihn dann schon so wahrgenommen, dass er eigentlich doch Hamburger ist. Also irgendwie pendelte er, glaube ich, nur noch zwischen Hamburg und Mallorca in der Zeit und so zu Darmstadt hat er dann nicht mehr so ganz gehört. Aber so als, klar, er ist in Darmstadt, ist er eine Legende und ja, weiß nicht, vielleicht taucht er ja doch bei euch jetzt wieder auf in Hamburg.
Schauen wir mal, auf jeden Fall sah es vor einer Woche noch so aus, als ob er vielleicht tatsächlich sogar gegen Darmstadt jetzt das erste Mal auf der Trainerbank wieder sitzt beim HSV. Das hat sich jetzt etwas verändert. Durch den Sieg des HSV in Karlsruhe ist jetzt Merlin Polzin aktuell natürlich in der besten Position, sitzt jetzt auch am Sonntag gegen Darmstadt auf der Bank und wenn es gut läuft, dann wird das wohl auch erstmal bleiben, je nachdem dann natürlich auch, wie es weiterläuft. Aber dann kann es schon sein, dass der HSV dann auch, wie Stefan es eben schon gesagt hat, mit Merlin Polzin in die Rückrunde geht. Es war ja zwischendurch dann auch mal Thorsten Lieberknecht hier tatsächlich auch irgendwie einer der vielen Namen, die dann gehandelt wurden. Er ist ja in Darmstadt sehr erfolgreich gewesen, mit Darmstadt aufgestiegen in die Bundesliga, dann allerdings auch direkt wieder abgestiegen und jetzt nach einem Fehlstart zu Saisonbeginn, ich glaube, die ersten 4 Spiele nicht gewonnen, dann entlassen worden. Dann kam Florian Kohfeldt. Was hast du gedacht, als du vielleicht das auch gehört hast, Thorsten Lieberknecht zum HSV? Könntest du dir das vorstellen?
Nein.
Okay, klare Antwort.
Ja, klar. Also Thorsten Lieberknecht ist ein toller Trainer, es ist auch ein ganz toller Mensch. Das geht da manchmal so ein bisschen unter. Es hat halt tatsächlich, wie du sagtest, leider nicht funktioniert jetzt am Ende. Irgendwann war das Pulver wahrscheinlich auch einfach ein bisschen verschossen. Wir hatten in der ersten Ligasaison, das war schon auch echt manchmal eine ganz schöne Qual, sich da so durchzuhecheln. Gab mal eine Phase im Herbst, da war es mal ganz okay mit Siegen, auch in Augsburg und auch gegen Bremen. Aber danach, also man ist immer irgendwo hingefahren oder ist nach Hause jetzt ins Stadion gegangen und wusste irgendwie, das wird heute eh nichts. Das war natürlich auch frustrierend. Und wie du sagst, die Rückrunde, die Saison jetzt, die ging auch schlecht los mit 3 Niederlagen und einem Unentschieden. Wobei man mit dem Wissen von heute auch sagen muss, die Niederlagen waren gegen Düsseldorf, Paderborn und Elversberg. Also alles Mannschaften, die heute durchaus oben stehen. Und den Punkt gab es gegen Nürnberg, die damals, ja, das waren... War kein gutes Spiel, aber dieses 0-4 in Elversberg, das hat dann irgendwie das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und Thorsten Lieberknecht hatte ja damals selber gesagt, er stellt sein Amt zur Verfügung, wie das jetzt juristisch genau gelaufen ist, das wird schon alles irgendwie in Ordnung sein, aber er hat selber gesehen, er kann der Mannschaft vielleicht nicht mehr so helfen. Und er wohnt ja weiter in Darmstadt, also er ist nach Darmstadt gezogen mit seiner Familie und Ja, klar wird das ein oder andere Angebot bei ihm reinflattern. HSV habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gehört. Aber ich glaube, von der Tradition würde er es gerne machen, weil das, wenn er gefragt würde, weil das natürlich, er ist so ein bisschen so ein Fußballromantiker. Da zählt der HSV ja durchaus dazu, also zum, ist ja kein Klitschenverein. Aber ist natürlich auch ein schwieriges Umfeld. Und Thorsten Lieberknecht ist jemand, der braucht einfach so ein bisschen so ein Umfeld, wo er selber dann auch so ein bisschen gestalten und walten kann. Und ob er das in Hamburg so könnte, das bezweifle ich zumindest etwas. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, also so richtig erfolgreich war er ja vor allem in Braunschweig und dann in Darmstadt mit beiden Clubs aufgestiegen. Das sind ja auch so Clubs, wie du es jetzt beschreibst, ne? Wo es etwas familiärer vielleicht dann auch zugeht, wo er dann auch etwas, ja, eine stärkere Position hat als dann jetzt beim HSV, wo dann doch sehr viel drumherum noch ist. Aber ja, schauen wir mal, wer es dann am Ende jetzt auch wird. Bei euch läuft es jetzt auf jeden Fall richtig gut in Darmstadt, seit Florian Kohfeldt das Amt übernommen hat. Also Mitte September kam er. Ich glaube, das erste Spiel gegen Braunschweig war noch eher enttäuschend, 1-1. Und dann gab es aber dieses Spiel auf Schalke, wo, ich glaube, Darmstadt schon 3-0 zurücklag zur Pause oder kurz vor der Pause und dann noch mit 5-3 gewonnen hat. Ich schätze mal, das war dann auch so das erste große Ausrufezeichen. Trotzdem gab es ja insgesamt auch relativ viel Skepsis, als der Name Florian Kohfeldt dann offiziell wurde. Wie war das bei dir? Warst du auch skeptisch aufgrund seiner Misserfolge vorher in Belgien und auch in Wolfsburg, wo es dann nicht so gut gelaufen ist?
Also ich war erstmal komplett neutral, weil, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen Bindung nach Bremen und kenne ihn auch aus seiner Bremer Zeit noch und weiß auch, was da los war. Also erst von Riesenerfolgen, Trainer des Jahres und der nächste Nagelsmann und keine Ahnung. Und dann die Fallhöhe aber sehr hoch war, bis zu, der kann ja nicht mal eine Kreisligamannschaft trainieren und was will der noch hier? Alle Extreme erlebt. Na klar kennt man dann die Geschichten aus Wolfsburg, wo er mit einer Mannschaft, die eigentlich Champions League hätte spielen müssen, fast abgestiegen wäre. In Eupen mit diesem Ende, was nie so richtig offiziell geklärt wurde, wo er sich vor, da gibt es ja dann so eine Abstiegsrelegation noch, die er nicht mehr gespielt hat, weil er vorher aufgehört hat wegen eines privaten Falls, was es wirklich war. Also ich habe mit Viktor Paulsson damals gesprochen, der in Darmstadt gespielt hat und auch in Eupen unter ihm gespielt hat, jetzt in England ist, der gesagt hat, das war so. Es war tatsächlich so, ein privates, im privaten Umfeld war was. Er konnte da nicht weitermachen, deswegen ist er gegangen. Hat er nie erklärt, er redet da relativ selten über seine Familie und sein privates Umfeld. In dem Fall ist es ihm halt nicht gut bekommen, weil natürlich hieß es, der hat sich auch noch, er ist vom Acker geflohen sozusagen, als die Mannschaft im Abstiegskampf stand. Ich war sehr neutral, was Florian Kohfeldt angeht, habe allerdings schon auch, und da gebe ich dir recht, wahrgenommen, dass es sehr viele Leute gab, die sehr skeptisch waren ihm gegenüber, im Vorfeld schon, und sagten, jetzt geht's richtig runter. Der erlebt hier nicht mal den Weihnachtsmarkt, solche Sätze sind da gekommen. Habe ich nicht ganz verstanden. Und jetzt, wie du sagst, das ist das Braunschweig-Spiel, klar, das war so ein Ausprobieren. Schalke war ich damals vor Ort und da stand sogar nach 30 Minuten 0-3. Da waren die Kommentare schon geschrieben und dann hat Darmstadt in der Nachspielzeit 1-3 gemacht und da ist Schalke auseinandergebrochen einfach. Das war die Phase, wo Schalke ganz, ganz nicht belastbar war und dann hat Darmstadt tatsächlich 5-3 gewonnen und dann hast
auch
du
das,
gesehen.
Das letzte Spiel dann von Axel Gerrit auf Schalke dann. Ja.
Richtig, ja. In der PK war er noch, aber dann war es nicht mehr länger gedauert, bis er gehen musste. Und dann hatten wir Spiele gegen Köln 5-1, gegen Hertha 3-1, in Fürth 5-1 gewonnen. Also wirklich auch Offensivfeuerwerke, die wir so lange nicht mehr gesehen haben. Und das macht schon Spaß. Das hängt auch, aber nicht nur mit Florian Kohfeldt zusammen.
Ja, das kannst du dann ja auf jeden Fall gleich nochmal erklären. In der Kohfeldt-Tabelle, wie es jetzt ja überall heißt, ist Darmstadt aktuell Erster. Also von insgesamt 10 Spielen hat Darmstadt jetzt auch unter Kohfeldt noch kein Spiel verloren. In der echten Tabelle aktuell zwar nur Elfter, aber wenn man dann auch hinguckt, ganz genau sind es nur 3 Punkte hinter dem HSV auf Platz 2. Der ist jetzt letzte Woche erst von Platz 10 auf Platz 2 gesprungen. Also Darmstadt könnte jetzt am Sonntag mit einem Sieg in Hamburg dann auch richtig klettern. Wie groß ist denn so insgesamt diese Kohfeldt-Euphorie gerade in Darmstadt?
Also das Wort Kohfeldt-Tabelle bitte nie zu Florian Kohfeldt sagen, da wird er richtig sauer. Ich glaube, er nimmt das auch wahr natürlich und die Zahlen, die gibt's halt einfach. Ja, und das ist schon richtig. Also da ist Darmstadt die erfolgreichste Mannschaft der letzten 10, 11 Spiele unter Kohfeldt. Die Tabelle ist aber so brutal eng, dass es echt schwierig ist. Wenn Darmstadt letzte Woche gewonnen hätte, da haben wir 0-0 gegen Münster gespielt zu Hause, in einem Spiel, was wirklich nicht gut war, von beiden Seiten nicht. Auch da hätte man mit einem Sieg auf 5 oder 6 kommen können und so verliert, also spielt man unentschieden und rutscht sogar noch von 10 auf 11 runter. Trotzdem ist der dritte Platz gefühlt irgendwie, oder ich glaube 3 Punkte weg, der Tabellenführer 5. Also es ist, dieses Jahr wird noch enger, als es eh schon ist. Und klar, hat auch Darmstadt da eine Möglichkeit. Aber die Themen sind andere im Moment. Da geht es nicht um den direkten Wiederaufstieg. So ist Darmstadt im Moment nicht drauf. Offizielles Ziel ist eine stabile Übergangssaison mit sehr vielen Neuzugängen, mit sehr vielen Abgängen im Sommer hinzubekommen. Aber träumen, ja, klar, Fans dürfen immer träumen. Und wir haben vielleicht auch nicht ganz so den Druck in Darmstadt wie beim Hamburger SV.
Kannst du denn mal sagen, was Florian Kohfeldt jetzt so genau verändert hat, seit er gekommen ist? Du hast schon gesagt, Offensivfußball ist es vor allem das, dass er seine Spieler nach vorne machen lässt und vielleicht eine etwas andere Ausrichtung hat, was der Mannschaft zugutekommt? Oder wo siehst du die größten Stellschrauben, an denen er gedreht hat?
Also die eigentliche Veränderung ist erstmal die Umstellung in der Abwehr. Da haben wir jetzt, spielt Darmstadt momentan mit einer Viererkette. Vorher war es eine Dreierkette mit drei Innenverteidigern. Diese Viererkette führt dazu, dass es auf den Außenpositionen sehr viel offensiver geworden ist. Defensives Mittelfeld sind oft nicht zwei Sechser, sondern Sechser, Achter, so eine Art Rautensystem. Und was natürlich noch die größte Veränderung gegenüber der Zeit von Thorsten Lieberknecht ist, der SV Darmstadt 98 hat sich noch mit Philipp Förster verstärkt im September, mit dem damals arbeitslosen Philipp Förster, der in Bochum keinen neuen Vertrag bekommen hat und eigentlich ein Erstligaspieler ist. Und er war jetzt in Bremen, hat er gefehlt im Pokal, weil er krank war, aber das ist natürlich ein Unterschiedsspieler, der alleine mit seiner Präsenz und seinen Ideen und seiner Taktik Spiele wirklich lenken und leiten und auch entscheiden kann. Er hat ja auch Tore geschossen. Also die Abwehr neu formiert und Philipp Förster, das sind für mich so die zwei Unterschiede. Und der dritte ist, die Mannschaft ist auch eingespielt mittlerweile. Das dauert natürlich am Anfang. Und das ist, glaube ich, auch Thorsten Lieberknecht ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass es so relativ zu lange gedauert hat. Also eigentlich hätte man erwarten können im August, dass die Mannschaft weiter ist. Das war das, was oft kam, woran auch immer das gelegen hat. Und da hat natürlich Florian Kohfeldt, der kein schlechtes Wort über Thorsten Lieberknecht verliert, kein einziges, sagt, er hat eine tolle Mannschaft hingestellt bekommen, toll zusammengestellt, auch von Paul Fernie, Sportdirektor seit März, der damals auf Carsten Wehlmann, der sich wirklich verabschiedet hat bei Nacht und Nebel im Januar, glaube ich, war das, hat da diese Mannschaft hingestellt, die sich natürlich finden muss. Aber Philipp Förster und die Abwehr, das sind für mich die zwei ganz entscheidenden Faktoren und diese Defensive, die sich doch auch langsam wirklich stabilisiert. Also die Abwehr, der Sturm war immer gut, aber die Abwehr war immer schlecht und mittlerweile ist die Abwehr auch gut. Hat man auch in Bremen jetzt wieder gesehen im Pokalspiel.
Ja, du hast Förster angesprochen. Ich hätte jetzt zwei andere Namen noch genannt, die mir aufgefallen sind, jetzt so in den vergangenen Wochen. Zum einen Littberg, zum anderen Hornby. So immer, wenn ich Kicker, Live-Ticker mal geschaut hat, ploppten die beiden Namen irgendwie auf. Also gerade seit Kohfeldt auch da ist, sind das auch so zwei, du hast eben den Begriff Unterschiedsspieler genannt, zwei, glaube ich, auch Neuzugänge, die jetzt erst so richtig eingeschlagen sind.
Also Isaac Littberg kam ja im Sommer aus Holland, aus den Niederlanden und er hat gebraucht und dann hat er in Schalke damals, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, plötzlich drei Tore geschossen. Und das mit einer Präsenz, wo wir gedacht haben, da ist der neue Jahrhundertstürmer plötzlich da. Ja, ein toller Typ irgendwie, also immer so den Hintern ein bisschen raus und kann jeden wegpressen und sich innerhalb von Millisekunden lösen vom Gegner und dann den Ball in den Winkel dreschen. Er ist 6 oder 27 schon, er ist kein junger Kerl mehr. Und das ist für mich ein Ergebnis eines richtig guten Scouting-Prozesses. Also so jemanden zu finden, er hat auch noch nie in Deutschland, er hat in Schalke damals, stand er vor uns und hat gesagt, er hat noch nie vor so vielen Menschen Fußball gespielt. Das kannte er alles gar nicht, 60, aber das fand er natürlich toll. Ne? Mhm. Und ich glaube, er ist einer, der sehr gut zu Darmstadt passt einfach. So ein klassischer Neuner, der aber auch ablegen kann. Bei Fraser Hornby ist ein bisschen anders. Der kam im letzten Sommer schon, 2023, aus Belgien damals, aus Ostende, hat uns Florian Kohfeldt mal erzählt. Er hätte ihn damals schon holen wollen, aber Darmstadt hatte mehr Geld. Das hat er so ein bisschen im Scherz erzählt, aber vielleicht war was dran. Der war dann aber ein Jahr fast verletzt. Also er war wirklich ein Jahr aus, er hatte unten am Fuß irgendwas gehabt, ist operiert worden und ist eigentlich jetzt
gefühlter Neuzugang.
Ja. Gefühlter Neuzugang, richtig. Und ist auch sehr, sehr kopfballstark auf jeden Fall, allein durch seine Größe, kann auch Bälle ablegen. Also er ist so, die beiden, die passen ganz gut zusammen. Und da sind ja Spieler wie Oskar Wilhelmsson zum Beispiel noch, der meistens von der Bank kommt, auch Schwede, U21-Nationalspieler, meines Erachtens nach der beste Stürmer, den Darmstadt hat. Also der technisch beste, der aber leider sehr oft verletzt ist und angeschlagen ist. Aber da ist schon eine Qualität drin. Und Littberg, klar, ist ganz vorne in der Torjägerliste. Vielleicht kauft ihn ja irgendein englischer Club im Winter für 40 Millionen, würde uns gefallen.
Die Veränderung, die du angesprochen hast, das klingt auch so ein bisschen wie die Veränderung, die jetzt Merlin Polzin beim HSV vorgenommen hat, also aus einer Dreierkette wieder eine Viererkette gemacht. Ja, statt Doppelsechs jetzt erstmal ein Sechser mit Elfhardli, mal schauen, ob jetzt Jonas Meffert es wieder schafft, fit zu werden. Dann könnte es vielleicht auch wieder eine Doppelsechs werden, wobei es gibt jetzt auch keinen Grund, da wieder irgendwas zu verändern. Vielleicht sitzt Jonas Meffert dann auch das erste Mal in seiner HSV-Karriere auf der Bank. Schauen wir mal. Kannst du noch mal so ein bisschen was zur Spielweise jetzt auch sagen von Darmstadt 98? Was glaubst du, wie werden die in Hamburg auftreten? Mit welcher Spielidee? Erstmal etwas abwarten und kontern oder wollen sie den Ball haben?
Also es ist eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, wirklich nicht richtig beantwortet werden kann. Wir haben jetzt in Bremen im Pokalspiel am Dienstagabend bei dem 0:1 eine sehr defensiv ausgerichtete Mannschaft gesehen, letztlich mit Fünferkette eigentlich sogar da, erstmals tatsächlich wieder mit Dreierkette und zwei sehr defensiven Außenspielern und davor zwei Sechser. Das gab es in der Liga vorher nicht. Da hat der SV Darmstadt 98 schon sehr viel Wert darauf gelegt, doch selber das Spiel machen zu wollen und mit hohem Pressing, mit natürlich auch abwartend in dem Sinne, dass man nicht alles immer 90 Minuten bestimmen kann. Das sagt Florian Kohfeldt immer. Das schafft der SV 98 nicht. Es muss auch Phasen geben, wo man den Gegner mal machen lässt, aber ohne in die gefährlichen Bereiche zu kommen. Ich denke, dass Darmstadt nicht von Anfang an Vollgas nach vorne geben wird. Und viel hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, ob Philipp Förster wieder fit ist. Er war, wie gesagt, krank in Bremen, konnte da nicht spielen. Wenn er dabei ist, ist es ein anderes Spiel, als wenn er nicht dabei ist. Ich glaube nicht, dass Darmstadt 98 offensiv gleich alles nach vorne wirft. Aber ich glaube, dass Darmstadt 98 sehr genau darauf achten wird, wann die Phasen im Spiel sind, wo es Sinn macht, offensiver oder zu werden oder mehr zu pressen und den Gegner unter Druck zu setzen. Das glaube ich schon. Also ich freue mich auf ein interessantes Spiel. Ich hoffe nicht, dass es ein interessantes Spiel wird für Fußballtrainer, die dann sagen, boah, toll, zwei defensive Abwehrketten, die alles aufgelöst haben. Und wir sitzen da oben und denken, naja gut, so spannend finden wir es gerade nicht. Alles offen, alles möglich. Aber in Hamburg hat der SV Darmstadt 98 immer gut ausgesehen.
Ich wollte es gerade sagen, also Darmstadt ist hier tatsächlich so eine Art Angstgegner. Ich glaube, das weißt du jetzt besser, in den Zweitliga-Jahren hat der HSV zu Hause gegen Darmstadt noch nicht gewonnen, auch jetzt nicht allzu oft verloren. Das allererste Spiel 2019, da erinnern sich noch viele dran, 2:0 Halbzeitführung und am Ende 2:3 noch in der Nachspielzeit. Mit diesem Spiel hat sich dann alles gedreht. Der HSV war eigentlich schon sicher in der Bundesliga nach dem Derby-Sieg und dann ja, hat der HSV, glaube ich, in 10 Spielen keinen Sieg mehr geholt, erst am letzten Spieltag, als um nichts mehr ging. Also ja, Darmstadt, Angstgegner, habe ich gerade schon gesagt. Das letzte Spiel war sehr, sehr unterhaltsam. Da gab es zwei rote Karten beim HSV. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Ja, von daher bin ich auch gespannt, was es für ein Spiel wird. Du hast gerade eben das Spiel im Pokal in Bremen schon angesprochen. 0:1 dann in der Nachspielzeit. Ganz bitterer K.O. Später K.O., aber Darmstadt hat sich gut verkauft. Was würdest du jetzt sagen? So von der Stimmung her ist Darmstadt leicht angeschlagen, auch durch die hohe Belastung. Oder nimmt man da eher dann das Positive draus mit und kommt sogar noch gestärkter nach Hamburg?
Ich war ja selbst in Bremen gewesen, habe mir diese Frage auch gestellt. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das, wenn man als Zweitligist bei einem mittlerweile durchaus arrivierten, weiß nicht, ob ich das in Hamburg sagen darf, Bundesligisten wie Werder Bremen?
Darfst du leider sagen, ja.
Das darf ich, das ist schön. 0:1 verliert in der 94. durch so ein Ei, ja, durch so einen Freistoß, der dann irgendwie dann über die Linie gedrückt wird, weil sich einmal hinten nicht einig sind. Was heißt das jetzt für den SV Darmstadt 98? Und die an dem Abend ist noch klar geworden, dass das war kein Rückschlag, das war kein jetzt wird's doof, sondern man nimmt da unheimlich viel Kraft mit raus gegen einen solchen Gegner. Ja, letztlich kurz vor dem 0:1 kann man das 1:0 machen. Ja, das war ja, gab sogar noch eine große Chance, die dann vergeben wurde. Aber und in der Verlängerung, glaube ich, wäre alles möglich gewesen. Da physisch war Darmstadt nicht schlechter als Bremen. Und dann wäre auch ein bisschen anderes Spiel entstanden. Man nimmt da sehr, sehr viel Positives mit, weil man gegen einen solch wirklich extrem starken Gegner an dem Abend, der es war, den eigentlich kalt gestellt hat über weite Strecken des Spiels. Das ist die Erkenntnis, die auch bei den Fans so mitgenommen worden, die Mannschaft sehr gefeiert haben. Doch 900 Darmstädter immerhin in Bremen an einem Dienstagabend in der Vorweihnachtszeit bei so einem Wetter, das ist für uns eine gute Zahl. Und die Stimmung war wirklich gut und da gab es viel Schulterklopfen und weiter geht's. Und jetzt, dann gewinnen wir halt in Hamburg. Das war schon so eher die die Stimmung nach Münster, nach dem 0:0 war es ein bisschen anders gewesen am Samstag. Da hat man schon gesagt, da geht natürlich auch jeder hin, Samstagabend, Topspiel, ja, und Blutlicht und die hauen wir 5:0 weg und dann entsteht ein 0:0. Und da war die Enttäuschung eher so ein bisschen da. Die war jetzt nach Bremen nicht da. Niemand erwartet, dass Darmstadt 98 aufsteigt. Aber es macht einfach Spaß, im Moment zuzugucken. Und wenn nach unten nichts passiert, ist alles gut.
Also Darmstadt kommt mit viel Selbstbewusstsein. Aber auch der HSV hat jetzt Selbstvertrauen getankt durch den Sieg in Karlsruhe. Also es könnte durchaus dann ein attraktives Spiel werden, wenn beide Mannschaften auch mit Selbstvertrauen zur Sache gehen. Du hast gerade schon gesagt, der Aufstieg ist jetzt nicht das große Ziel in Darmstadt. Und man träumt vielleicht trotzdem. Was würdest du denn sagen, wer sind für dich so die Aufstiegsfavoriten? Wir fragen hier normalerweise mal nach den Top 3, aber ja, sag doch einfach mal, wer sind so deine 3 Favoriten?
Also ich glaube, dass einer von den Mannschaften, die aktuell oben stehen, die man nicht vielleicht ganz oben erwartet hatte, es am Ende schaffen wird. Weil diese Erfahrung hatten wir in den letzten Jahren ja immer gemacht, dass dann plötzlich Teams wie Heidenheim oder so aufgestiegen sind, wo wir gesagt haben, das halten die keine Saison durch. Ich glaube, dass Paderborn eine sehr gute Chance hat, tatsächlich aufzusteigen. Das Elversberg glaube ich nicht, das wird dann den normalen Prozess, die sind jetzt glücklich, dass sie die Punkte haben, die sie haben. Es werden schon noch 2 von den Dinosauriern dann kommen auf die Plätze 1, 2 und 3 und da zähle ich auch den Hamburger SV dazu, da zähle ich aber auch Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf dazu.
Köln
nicht
kommt
mehr
mit Sicherheit noch.
Köln, ja, und Nürnberg, also da gibt's schon noch eine, die Erfahrung, die Darmstadt mal machte in diesem Zweitliga-Jahr, wo es dann nicht gereicht hat, war, dass Mannschaften wie Schalke war es damals und Bremen natürlich in der Winterpause auch nochmal ganz anders nachrüsten können, wenn sie das brauchen und die natürlich diesen Druck haben, die oft die finanziellen Mittel vielleicht haben. Deswegen glaube ich schon, dass am Ende arriviertere Mannschaften da oben zu finden sind als jetzt gerade. Aber einer von denen, Paderborn, Elversberg, Karlsruhe, einer von denen wird direkt aufsteigen, da bin ich 100%ig sicher. Und dann geht es darum, werde ich Zweiter oder Dritter.
Da kommen dann vielleicht der HSV oder Darmstadt 98 ins Spiel. Schauen wir mal, was das dann am Sonntag für ein Spiel wird. Du bist dabei, ich bin dabei und über dieses Spiel werden wir dann natürlich in der kommenden Woche in unserer nächsten Podcast-Folge auch nochmal sprechen. Für heute erstmal vielen Dank, Jan, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Waren interessante Einblicke, ja, über Darmstadt 98.
Gar nicht für. Herzlichen Dank euch.
Genau, und dann vielen Dank auch nochmal an Kai und Stefan für die Einblicke in die HSV-Trainersuche. Wir wünschen noch einen schönen Nikolaus und hören uns dann nach dem zweiten Advent. Mal schauen, welches Licht dann hier in Hamburg brennt. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.